Liebes, guten Tag.
Hallo Martin, hier ist Holger.
Hallo Holger.
Ich rufe an wegen der Landtagswahlen in Sachsen und vor allen Dingen in Thüringen. Du bist Reporter für den Stern und Thüringen-Fachmann. Wie wird man Thüringen-Fachmann?
Indem man in Thüringen geboren ist, dort immer noch lebt und seit einem Vierteljahrhundert über Thüringer Politik berichtet.
Und über nichts anderes?
Leider, muss ich sagen, ist das meine Hauptbeschäftigung gewesen über eine lange Zeit, weil ich sehr lange Jahre für die Thüringer Allgemeine gearbeitet habe und dort die Landesredaktion auch geleitet habe zum Teil und da mich halt vor allen Dingen, aber nicht nur, mit Thüringen und der verrückten Politik dort beschäftigt habe.
Sonntag haben sehr viele Menschen in Sachsen und in Thüringen autoritäre Populisten gewählt. Hat dich das in irgendeiner Weise gewundert? Also die Prognosen waren ja recht klar, ne?
Genau, also man kann ja an den Wahlergebnissen, auch bei der Europawahl konnte man ja schon ablesen, dass das passieren wird. Also das waren ja ähnliche Ergebnisse bei der Europawahl. Die AfD flächendeckend in Ostdeutschland stärkste Partei. Das BSW zweistellig in allen neuen Bundesländern, sogenannten neuen Bundesländern, sage ich immer gerne, weil sie gar nicht so neu sind. Und das war absehbar. Ich würde trotzdem differenzieren, weil wenn man sagt, autoritäre, populistische Parteien, das stimmt bei beiden. Aber andererseits würde ich sagen, die AfD ist eine andere Partei als das BSW aus vielen Gründen.
Aus welchen zum Beispiel?
Erstmal gibt es die AfD schon über 10 Jahre und die hat sich fortlaufend radikalisiert. Das BSW gibt es seit 8 Monaten. Entstanden ist es ja aus der Linkspartei, also aus einer ganz anderen ideologischen Richtung, hat aber dann wiederum Themen bedient, die die AfD auch bedient, hat auch eine Nähe zu Russland beziehungsweise der Position, die Russland in dem Ukraine-Krieg einnimmt. Anti-amerikanisch, das gibt es Parallelen. Andererseits ist das Personal beim BSW, gerade auf Landesebene, völlig verschieden zu dem, das es in der AfD gibt. Also der Fokus auch der Berliner Kollegen von mir ist immer auf Sarah Wagenknecht gerichtet. Das verstehe ich auch, weil sie auch natürlich die Aufmerksamkeit auf sich zieht, weil die Partei nach sich selbst benannt hat, ist ja auch ein Ding. Und weil sie tatsächlich ja auch versucht, das Ganze zentralistisch zu führen von Berlin aus. Aber jetzt ist natürlich der Moment erreicht, in dem es passieren wird oder zumindest passieren kann, dass die Landesverbände sich zum Teil oder ganz emanzipieren von ihrer Gründerin, weil sie nun mal Mandate besitzen im Thüringer Landtag oder im Sächsischen Landtag für 5 Jahre und Frau Wagenknecht irgendeiner Gruppe im Bundestag noch für ein Jahr sitzt und man weiß nicht, was danach kommt. Zumal dann auch noch die Thüringer Abgeordneten ja vor sich mögliche Regierungsposten baumeln haben. Also das heißt also, die Frage, welchen Einfluss von Sarah Wagenknecht haben wird oder nicht, wird sich zeigen. Ich würde jetzt da keine feste Prognose wagen. Ich würde nur die Prognose wagen, dass es interessant wird.
Es hat dich nichts gewundert, aber interessant ist es geworden.
Naja, es hat mich ehrlich gesagt als Bürger dieses Landes, als Wähler betroffen gemacht. Weil nicht nur betroffen gemacht, dass die AfD so stark ist und nicht nur betroffen gemacht, dass sozusagen wir mit einer neuen, völlig unbekannten Partei einfach mal zweistellig gefolgt wird, sondern dass wir in Thüringen wieder mal in einer Situation sind, in der wir Dinge ausprobieren müssen und es richtig schief gehen kann. Also ausprobieren heißt, was ist denn, wenn die AfD das Vorschlagsrecht hat für den Parlamentspräsidenten? Was passiert dann? Wird er dann gewählt oder nicht? Und dann die nächste Frage, wie bildet sich eine Regierung, wenn de facto ein Patt im Landtag herrscht?
Das ist das, was du in deinem letzten Beitrag für den Stern als Politiklabor bezeichnet hattest, oder?
Ja, genau. Das ist ja ein Wort, was Testfall, Experimentierfeld. Das sind ja alles Dinge, die für Thüringen verwendet werden. Ich bin jetzt kein ganz großer Freund von solchen Karlauern. Andererseits bieten sie sich, die drängen sich regelrecht auf. Zumal an dem Karlauer oder an dem Begriff Labor stimmt, dass ja, wenn es dann den Test bestanden hat oder nicht bestanden hat, es Auswirkungen haben kann. Also dass die Dinge ausprobiert werden, und das ist auch ganz de facto, ist wirklich auch so, von BSW oder von der AfD oder auch von anderen, die dann anderswo dann in die Praxis auch umgesetzt werden könnten. Dass wir also nur eigentlich der erste Schritt sind, in einer Strategie von Parteien bundesweit Erfolg zu haben.
Was bedeutet das denn jetzt eigentlich für den Journalismus, also diese Laborsituation? Also das ist ja wirklich entsetzlich interessant, oder?
Ja, aber es ist natürlich, also ich muss sagen, ich bin tatsächlich auch ermüdet, weil natürlich diese Situation schon seit langem, diese interessante Situation schon seit langem anhält. Und ich würde mir obwohl das vielleicht nicht berufstypisch ist, manchmal ein bisschen mehr Ruhe wünschen. Ja, weil ich sage, das ist, zumal wir ja dann auch eine Rolle spielen in diesem Ganzen. Ne? Also muss das reflektieren. Die Stärke des BSW lässt sich ohne die Medien nicht erklären. Die Stärke der AfD vielleicht auch nicht. Auch die Frage, wie der Blick auf Politik ist, wird durch die Medien mitbestimmt, logischerweise, weil wir natürlich Regierungen und Politiker kontrollieren, beobachten, ihre Machtmanöver sozusagen versuchen zu sezieren und da natürlich, wie das Journalisten so machen, zu Zuspitzung neigen, die Konfrontation natürlich dann noch verstärken, die immer da ist. Also wenn man seriösen Journalismus macht, dann fängt man nicht an, irgendwelche Dinge zu erfinden, auch nicht Konflikte. Aber man darüber, allein schon durch den Umstand, dass wir drüber schreiben, allein schon durch den Umstand, dass wir dieses Thema beobachten, bringen wir es ja in die Öffentlichkeit. Manchmal findet es öffentlich statt, dann schreibt man bloß drüber, aber manchmal bringt man es ja in die Öffentlichkeit.
Und braucht dann auch noch eine knackige Überschrift, damit es überhaupt mal gelesen wird.
Weil es wichtig ist, was ich total wichtig halte. Und dann ist es natürlich so, weil man die Story natürlich auch, weil man auch erzählen will, dass das eine Geschichte ist, macht man sie, schätzt man sie zu. Das ist ein ganz, also ich finde, das will das überhaupt nicht skandalisieren oder es ist nur so, das muss man reflektieren, weil das hat natürlich eine Wirkung. Und manchmal schafft man dann selber eine Realität. Also man erschafft keine Realität neu, aber man verstärkt bestimmte Effekte. Also diese Diskussion hatten wir ja in den USA nach der Trump-Wahl 2016, dass im Prinzip vor allem die Fernsehsender sich gefragt haben, haben wir im Prinzip Donald Trump dadurch, dass er seinen ganzen Scheiß quasi ständig im Fernsehen erzählen konnte und wie ihm Sendezeit ohne Ende geschenkt haben, die er sich nicht kaufen musste für viel Geld, sondern er hat es von uns bekommen, weil es einfach so ein Suchtpotenzial hatte und ja, weil es Einschaltquote gebracht hat. Ja, so. Und ich weiß gar nicht, wie viele Berichte, und das richtet sich komplett an mich selbst, ich die jetzt, seit ich beim Stern bin, geschrieben habe und viel mit Thüringen auch zu tun hatten, ein Höcke-Foto hatten obendrauf. Ja, und wie viel Björn Höcke überhaupt, wie oft ich Björn Höcke geschrieben habe. Das ist natürlich einerseits der Tatsache geschuldet, dass Björn Höcke jetzt der Fraktions- und Landesparteichef der größten Partei in Thüringen ist und das in Umfragen auch schon vorher war und dass er da einer der radikalsten Extremspolitiker in Deutschland ist und auch einer der bekanntesten. Aber es hat eben auch damit zu tun, dass der auf Interesse stößt und dass dieses Interesse bedient wird.
Wie ist denn das eigentlich überhaupt so, als Journalist in Thüringen zu arbeiten? Du hast ja gesagt, du machst das seit Jahrzehnten im Grunde.
Bin ein alter Mann, ja.
Ein alter Mann. Ist das irgendwie anders?
Ich habe jetzt ja keinen Vergleich zu anderen Bundesländern. Ja, also vielleicht ein bisschen noch zu Sachsen, weil ich da viele Kollegen kenne und auch da öfter bin. Und ich habe natürlich einen Vergleich zu Berlin, nicht nur, weil ich jetzt seit einem halben Jahr oft in Berlin bin, sondern auch, weil ich früher schon in Berlin ab und zu gearbeitet habe. Und ich habe auch ein bisschen Einblick in andere Medien, weil ich auch für die Zeit oder auch manchmal für Spiegel Online und so Sachen geschrieben habe. Also deswegen kann ich das ein bisschen einschätzen, das aber nicht richtig. Und wenn ich das ein bisschen einschätzen kann, also ich wollte es nur mal relativieren, was ich jetzt sage, dann ist es schon so, dass wir in Thüringen eine spezielle Situation haben, auch medial. Weil wir haben ja nur sehr wenig Medienvielfalt. Das ist jetzt nicht ein ganz exklusives Problem von Thüringen, das haben wir in anderen kleinen Ländern und Flächenländern auch. Aber in Thüringen ist es so, dass die WAZ und jetzt die Funke-Gruppe de facto ein Monopol hat. Das war mein früherer Arbeitgeber, ich will nicht schlecht über ihn reden. Ich will nur sagen, einfach feststellen, dass es ein Monopol gibt und dass wir trotzdem eigentlich das fünfte Rad am Wagen immer waren. Ne? Also Essen, das hat sich ein bisschen geändert, aber Essen hat über lange Jahre quasi den Rahmen abgeschöpft in Thüringen und hat dadurch die Lokalredaktion ausbluten lassen. Das ist etwas, was ich auch früher schon öffentlich erzählt habe. Es ist auch etwas, was im Konzern jetzt selbstkritisch betrachtet wird, dass also auch die Verlegerin Frau Becker durchaus öffentlich sagt, dass da Fehler gemacht wurden. Ich weiß nicht, bin jetzt nicht ganz hoffnungsfroh, dass die jetzt wirklich repariert werden, weil natürlich da Geld nötig ist, das vielleicht der Verlag nicht so hat. Aber es ist so eine Situation. Also wir haben wenig privaten Journalismus, privat finanzierten Journalismus, also Printjournalismus. Und wir haben natürlich den MDR. Aber der MDR ist, nicht so politisch unterwegs. Ja, also er ist jetzt politischen Journalismus vom MDR, gibt es so wie bei anderen, also wir haben jetzt nicht so ein, was weiß ich, so eine große Sendezentrale wie in Dresden, Leipzig oder wie in Köln oder so, ja, oder also WDR oder so, sondern wir haben halt wirklich nur eine Außenstelle und mit auch nur ein paar Journalisten. Das heißt, es ist eine sehr dünne Presselandschaft, die wir haben. Und die trifft wiederum auf eine sehr, sehr bewegte Politik.
Und eine bewegte Gesellschaft ja wahrscheinlich auch, oder?
Ja, na gut, das würde ich sagen, das ist jetzt für Ostdeutschland, da würde man sagen, da gibt es halt diese Hotspots. Also wenn ich jetzt in Bautzen Journalist bin oder wenn ich jetzt in Rostock Journalist bin, habe ich, glaube ich, nicht anders, als wenn ich in Erfurt Journalist bin. Also da hat man natürlich mit mehr Aggressionen, mit auf teilweise Übergriffen zu tun. Man hat aber auch mit einer feindlichen Klima zu tun. Man hat natürlich auch mit einer starken AfD zu tun und solche Sachen. Aber ich glaube, das ist eines der Strukturprobleme, die Thüringen hat, dass die Presselandschaft besonders schwach ausgeprägt ist. Und dass dann, wenn was passiert, natürlich hier die überregionale Presse quasi das Bild bestimmt. Weil gar keine Journalisten da sind aus dem Land, die dagegenhalten können.
Wie ist es denn für die paar, die da sind, da zu arbeiten? Du sagtest gerade, das ist aggressiv. Also kannst du befreit deinen Job machen?
Ja, also das würde ich schon sagen. Es gibt natürlich knifflige Situationen. Ich muss auch sagen, ich gehe immer nicht so volley rein. Also es gibt Kollegen, die sich mit dem Thema Rechtsextremismus hauptsächlich beschäftigen. Die haben es schwerer. Ja, also ich habe ja immer so Politics gemacht. Ich habe also natürlich mich auch mit der AfD beschäftigt und ich habe natürlich auch kritisch über die AfD berichtet. Aber es ist nicht so, dass ich in einer Situation war, wo ich auf einer Demonstration oder auf einem Parteitag, ich werde dann mal ausgerufen und dann wird dann irgendwas Hämisches gesagt. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich in eine Situation gekommen bin, wo ich mich körperlich bedroht gefühlt habe. Es ist unangenehm. Es ist einfach schlichtweg unangenehm, wenn man manchmal unterwegs ist. Ich will das überhaupt nicht kleinreden. Ich sage nur sagen, mich persönlich, ich kann jetzt keine Geschichte erzählen, in der mir die Reifen aufgeschlitzt wurden oder in der ich mit Prügel bedroht wurde. Jedenfalls nicht auf einer AfD-Veranstaltung, auf einer CDU-Veranstaltung ist mir das schon passiert. Aber das ist vielleicht auch ein Sonderfall gewesen. Ja, nee, ich glaube, dass die Situation, die besondere Situation ist, dass wir mit einer wirklich schwachen, jetzt sage ich mal das blöde Wort, vierten Gewalt, mit den anderen Gewalten zu tun haben in Thüringen. Und das ist wirklich ein Problem, weil natürlich dann die Außenwahrnehmung von Thüringen, um mich zu wiederholen, natürlich von überregionalen Medien bestimmt wird. Nicht, mache ich gar nicht zum Vorwurf, sondern das passiert einfach automatisch. Ne? So, weil einfach die Macht von, also wenn wir hier eine starke Sendezentrale hätten, was ja einfach zu wegen der Kleinheit nicht geht, und wenn wir hier wirklich eine starke Regionalpresse hätten, die also auch wirkmächtig über die Landesgrenze hinaus noch wahrnehmbar wäre, dann würde wahrscheinlich auch ein anderes Bild entstehen. Also zumindest dann wird es ein bisschen korrigiert werden, was jetzt von Thüringen entsteht, weil das ist teilweise falsch. Ich muss dann natürlich sagen, es hat sich natürlich auch verbessert. Also es gibt das Bemühen und auch die Reflexion mittlerweile. Und ich versuche das auch immer. Erstens versuche ich das selber beim Stern. Natürlich, logischerweise, deswegen bin ich ja auch, also ein Grund, muss ich sagen, warum, jetzt nicht selbstlos nennen, aber es ist mir auch ein Anliegen, dass Leute aus Thüringen überregional irgendwo arbeiten oder aus Ostdeutschland. Aber es gibt natürlich auch eine Reflexion, vor allen Dingen leider Landratswahl in Sonneberg, die war ja, wann war die denn, vor gut einem Jahr, als damals wirklich klar war, dass zwischen Wahl und Stichwahl auch die mediale Berichterstattung etwas getan hat mit den Menschen dort. Dass man einfach sagt, was haben wir eigentlich für eine Wirkung? Wo wirken wir denn an den Phänomenen mit, die wir immer kritisieren oder beklagen? Und es gibt diese Reflexion, aber ich finde, sie findet immer noch nicht ausreichend statt. Und es kommt dann immer wieder dazu, dass man irgendwie in Kommentaren zumindest oder in Überschriften das dann wirklich auf so eine echte Verkürzung passiert. Und wie gesagt, das ist Journalismus auch, Zuspitzung. Aber in dem Fall ist die Zuspitzung dann schädlich.
Du sagtest eben, angegangen haben sie dich noch nicht direkt. Aber wenn du jetzt aus Thüringen politisch berichtest, berichtest du ja auch immer über eine Partei, die deinen Berufsstand quasi als Feind betrachtet. Wie geht das? Wie kommst du damit klar?
Na gut, das Problem, wie die Medien mit der AfD umgehen, also mit einer Partei, die auf deren Demonstration schon sehr früh Lügenpresse gerufen wurde, und zwar mit Zustimmung des jeweiligen Redners. John Höcker hat dann immer alle rufen lassen, hat dann selber dann von Lückenpresse geredet, aber es gab auch natürlich AfD-Funktionäre, die von Lügenpresse geredet hat. Und dieses Wort ist genauso besetzt wie Kartellparteien und anderes, also ein Wort, das aus der Zeit der 20er und dann aber auch der 30er Jahre stammt in Deutschland. Und wir wissen ja alle, wer damals regiert hat. Das ist natürlich von Anfang an ein Problem gewesen. Und ich glaube, es gibt nicht wirklich einen Weg, damit umzugehen. Weil man kann natürlich simulieren, dass die AfD in der Berichterstattung von uns völlig gleich behandelt wird. Das kann man simulieren. Das haben wir auch versucht. Also Interviewanfragen ganz normal, Berichterstattung von Parteitagen ganz normal.
Sind die eigentlich ansprechbar, die Funktionäre, genauso wie von anderen Parteien?
Zum Teil sind die ansprechbar, zum Teil nicht. Dann sucht man sich halt die auf, die ansprechbar sind, macht das halt und so weiter. Man spielt das Spiel am Anfang ein bisschen mit, weil man ja sagt, man ist ja überparteilich. Und man ist es ja auch. Also mein Anspruch ist, ich bin überparteilich. Und wenn ich überparteilich bin, heißt es automatisch, dass ich keine Partei bevorzuge oder benachteilige in meiner Berichterstattung. Natürlich, ich meine so, also mir wurde immer vorgeworfen, dass ich gegen die CDU schreibe, mir wurde vorgeworfen, dass ich die SPD böse schreibe, mir wurde Grünenfeindlichkeit vorgeworfen. So, also das habe ich in Thüringen alles durchgehabt. Ich glaube, die einzige Partei, die nicht gemeint hat, dass ich kritisch mit umgehe, war Volt, weil über die habe ich nie geschrieben. So, das ist aber ansonsten für alle Parteien, über die ich geschrieben habe, wurde mir vorgeworfen, dass ich gegen diese Partei bin. So, insofern war ich auch nicht überrascht, wenn das aus der AfD kam. Nur ist es trotzdem so, wenn man sich wirklich selber hinterfragt, dann ist es natürlich so, dass der Standpunkt, den man hat, und ich sehe mich jetzt nicht als jemand, der Lord Siegelbewahrer der Demokratie ist. Also ich sehe natürlich die Funktion von der freien Presse, die privilegiert ist durch Artikel 5, dass sie natürlich auch erstens auf dem Boden des Grundgesetzes zu stehen hat und zweitens natürlich auch einen Anteil in diesem demokratischen Miteinander der Stabilisierung dieses Systems hat. Ich sehe mich aber nicht als jemand, der jetzt gemeinsam Arm in Arm mit den anderen Verfassungsorganen, ich bin ja gar keins, jetzt irgendwie Demokratieschützung machen muss. Also ich bin jetzt kein, das ist, unterscheidet mich schon stark von anderen Journalisten, die möglicherweise sagen, ich will jetzt nicht Aktivisten sagen, sondern ich will sagen, die so eine Tendenz haben zu sagen, wir, und das wir umschließt dann auch andere Politik, Vereine, Verbände, sondern ich sage, wir haben wirklich eine Seitenposition, eine Außenposition.
Aber die kannst du doch eigentlich gar nicht haben, weil du hast ja eben beschrieben, ne? Also allein durch die Überschrift, allein durch die Tatsache, dass du berichtest, bist du stehst ja nicht nur dabei, ne?
Nein, aber deswegen habe ich vorhin bei AfD dann von Simulation geredet. Normalerweise finde ich, ist das genau unsere Aufgabe, an der Seite zu stehen. Das heißt nicht, dass wir nicht kommentieren können, dass wir nicht eine Haltung haben können, sondern das heißt aber erstmal, dass das ist einfach das Grundprinzip Distanz. Das Grundprinzip ist Seitenlinie, nicht im Spielfeld, an der Seitenlinie. So, und dann kann man natürlich auch mal reinrufen, wie das Publikum das so macht und kann den Schiedsrichter beschimpfen, aber man ist an der Seitenlinie, man spielt nicht mit. So, wenn aber dann, und wenn wir jetzt mal dem blöden Fußballbeispiel bleiben, ich bin ja überhaupt kein richtiger Fußball, ich kann nicht gut Fußball spielen, aber wenn einem der Ball ins Gesicht geschossen wird, wenn man an der Seitenlinie steht und das mehrfach, dann ist man erstmal emotionalisiert, würde ich sagen. Ja, da würde man sagen, oh Gott, was ist das für eine Scheiße? Ja, machen die das gezielt? Und zweitens würde man ja dann irgendwie handeln. So, und das ist eben der Punkt. Wir werden jetzt irgendwie, man versucht uns ins Spiel irgendwie reinzubringen, zu provozieren. Ne, und man versucht auch quasi uns zu beschimpfen und alles Mögliche und dies und das. Deswegen muss man einerseits cool bleiben und muss sagen, ja, trotzdem, ich bleib stehen, ich gehe nicht in dieses Spiel rein. Aber auf der anderen Seite muss man einfach seine Rolle reflektieren. Man ist jetzt nicht mehr unschuldig. Also man ist jetzt nicht mehr, also was unschuldig ist, falsche Wort. Man ist nicht, also die Distanz ist nicht durch dich aufgehoben. Zum Beispiel ist mir das zum ersten Mal so gegangen, als 2015 Björn Höcke, glaube ich, auf dem Domplatz rief, ihr müsst alle die Thüringer Allgemeine bestellen. Ja, das war mein Arbeitgeber. Da hat sich damals der Verlag entschieden, keine Anzeigen mehr von einer Partei abzudrucken, die dazu das Geschäftsmodell quasi in Frage stellt. Die also sagt, ihr abonniert mal die TA nicht, weil das ist eh eine Lügenpresse. So. Und das heißt also, da hat der Verlag für sich, wir haben darüber diskutiert und haben dann entschieden, ja, natürlich berichten wir weiter über die AfD. So wie bisher. Aber es ist trotzdem so, es hat irgendwas verändert. Ne? So. Aber ich glaube, man muss trotzdem versuchen, diese Außenposition zu haben, die Distanz zu haben, aber man muss sich im Klaren sein, dass man von der AfD ständig versucht wird, reinzuziehen. Und dass man auch tatsächlich einer Partei, die nicht die Demokratie an sich pauschal und durch alle Mitglieder in Frage stellt, aber die Mitglieder hat, und zwar nicht einen geringen Teil, die Grundlagen der Demokratie in Frage stellen und damit dann auch die freie Presse natürlich. Also die Arbeitsgrundlage, auf der ich agiere, das ist natürlich dann etwas, was mich dann automatisch, ohne dass ich das will, auch zur Partei macht, obwohl ich ja überparteilich bin. Das ist interessant. Also ich bin jetzt nicht Partei im Sinne von politischer Partei, aber ich bin natürlich dann, man macht mich zum Gegner, man markiert mich als Gegner. Das ist so ähnlich, wenn dir jemand ins Gesicht haut, dann kannst du sagen, mache ich trotzdem, haue ich nicht zurück. Ja, aber es hat was mit einem gemacht, man ist mit einem Konflikt. Und dieser Konflikt kommt von der AfD, der kommt nicht von den Journalisten, auch wenn die AfD das immer erzählt.
Und trotzdem werden AfD-Funktionäre immer und immer wieder in Talkshows eingeladen und diese ganzen Sachen. Und ich gehöre schon lange zu den Leuten, die sagen, nee, also AfD-Funktionäre sollten medial überhaupt nicht mehr direkt zu Wort kommen lassen werden. Also man sollte ihnen keine Plattform bieten, wie es so schön heißt. Für wie sinnvoll hältst du das?
Ja, also es geht, glaube ich, nicht um sinnvoll und nicht sinnvoll. Also beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist es ja einfach so, dass es so eine gewisse, also nicht vielleicht für Talkshow Pflicht, aber es gibt ja diese Ausgewogenheitsaufgabe durch die Rundfunkstaatsverträge. Und die ist ja keine Trivialität. Das heißt also, man muss die Leute zu Wort kommen lassen. Man muss. Ob man sie jetzt bei Mioska oder wo auch immer einladen muss, ist wieder die andere Frage. Das muss man nicht, aber man muss sie.
Muss man das wirklich?
Ja.
Hat das jemals schon mal jemand durchgeklagt? Muss man das wirklich? Also ich meine, das ist, du lässt jemanden zu Wort kommen, der im Grunde sagt, eigentlich will ich dich gar nicht. Und wenn ich an der Macht bin, dann schaffe ich dich ab. Und trotzdem muss ich diesen jemanden zu Wort kommen lassen?
Ja, das ist der Widerspruch, den wir auszuhalten haben. Es sei denn, man müsste dann die Medienstaatsverträge halt ändern. Aber aus den jetzigen, deswegen sage ich, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat dieses Ausgewogenheitsprinzip. Das heißt, eine Partei, die stark in einem Parlament vertreten ist, muss auch in der Berichterstattung vorkommen. Natürlich wird sie auch kritisch vorkommen. Nein, 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 nein. Aber sie muss auch, die Vertreter dieser Partei müssen dort zu Wort kommen. Es geht gar nicht anders, weil es lässt sich nicht verhindern.
Unmittelbar oder reicht es mittelbar? Reicht es, sie zu zitieren?
Naja, so, jetzt Holger, jetzt kommen wir zu der anderen Geschichte. Also, was bringt es eigentlich? Also nach dem Motto, Plattform geben, Schädel, ich kann deine Position ungefähr nachvollziehen, die kenne ich, ja, wenn die Plattform gibt, Schädel, und dann gibt man mehr Reichweite, dann könnt ihr ihre Lügen erzählen, damit erledigt man das Geschäft von denen, die uns eigentlich und so weiter. Das kann ich alles nachvollziehen, das ist auch eine geschlossene Argumentationskette, da will ich jetzt überhaupt nichts dagegen sagen, ich will nur eine dagegen setzen, weil erstmal gibt's Alternativen für die AfD und die nutzen sie extrem gut. Also zusammen die sogenannten alternativen Medien, also andere Medien, die dadurch stark werden, weil sie genau dort die AfD verkaufen können, die woanders nicht verkaufbar wäre. Und zum anderen natürlich die sozialen Netzwerke schlechthin, also insgesamt noch. Das heißt, die AfD hat es geschafft, erstmal im Rahmen einer Entwicklung, die man jetzt als Medienkrise oder was auch immer, als neutraler Transformationsprozess bezeichnen, in diesem extrem wirklich schnelllebigen, dynamischen und auch durchaus prekären Transformationsprozess, gibt es eine populistisch-extremistische Partei, die darauf setzt, dass die sogenannten Mainstream-Medien, dass die etablierten Medien irrelevant werden. Im Großen und Ganzen, vor allen Dingen im Regionalbereich erst und dann vielleicht auch im nationalen Bereich. Also quasi so eine alternative Medienlandschaft etablieren. Jetzt könnten wir sagen, okay, die Medienlandschaft, die es jetzt noch gibt, die etabliert ist, die muss dann eben die AfD ausschließen, die findet dann bloß da woanders statt. Ist damit was gewonnen? Ich will jetzt erstmal sagen, ist da was, also man kann das ja nicht wegignorieren, dass das andere auch existiert. Oder ist es vielleicht nicht besser? Und jetzt wäre meine Argumentationskette, geht jetzt weiter, wenn man über die AfD kritisch berichtet, aber sie ernst nimmt. Nicht nur ernst nimmt als Bedrohung, sondern auch ernst nimmt als eine Partei, die gewählt wird. Das ist diese berühmte Diskussion, die auf politischer Ebene ja auch stattfindet. Nämlich, wir können sie nicht mehr ignorieren und ausgrenzen, wir müssen uns weiter abgrenzen, aber wir müssen den Konflikt aufnehmen. Wir müssen die Diskussion aufnehmen. Ich will nur sagen, ich habe da noch keine endgültige Position, weil es ein Dilemma ist. Aber das ist dieselbe Debatte auf politischer Ebene und die wird jetzt auch passieren, jetzt erst recht durch Sachsen und Thüringen, dass man sagt, wir müssen mit denen nicht im Sinne von kooperativ reden und nicht im Sinne von gestalterisch reden, sondern wir müssen mit ihnen in Konflikt treten. Und zwar aber in einem Konflikt, der nicht heißt, wir schreien uns gegenseitig an, sondern wir debattieren.
Ich bin im Prinzip ja bei dir. Also natürlich können wir die nicht ignorieren. Wir können über sie reden. Aber müssen wir mit ihnen reden? Weil jedes Mal, wenn wir mit ihnen reden, also diese Plattform bieten, können sie ungehindert Unwahrheiten verbreiten, die nicht unmittelbar durch Moderationen, durch Redaktionen aufgefangen werden können. Da gibt es dann nach irgendeinem Sommerinterview, dieses Jahr dann neu, irgendwelche Faktenchecks im Internet, die wahrscheinlich gerade mal von ein paar Prozent der Leute gelesen werden, die diese Sendung gesehen haben und das für bare Münze halten, was diese Funktionäre da im Fernsehen geredet haben. Also müssten nicht wir Medien einen anderen Umgang vielleicht auch mit uns selbst finden, um mit solchen Phänomenen wie der AfD anders umgehen zu können?
Also Holger, diese Diskussion, die wir jetzt hier führen, die wird ja in allen Redaktionen geführt. Yeah. Die wird ja auch in der Redaktion von Kamioska oder von Malanz geführt. Ja, so. Das ist ja nicht so, oder in jeder anderen Talkshow und auch in jeder Redaktion überhaupt, wenn man sagt, auch im NDR und die Frage, laden wir jemanden zum Sommerinterview ein oder laden wir ihn nicht ein? Ich glaube, dieses Jahr haben sie gar nicht stattgefunden, da haben sie einfach dann die Sache cancelt und haben gesagt, dann laden wir halt keinen ein. Das ist ja aber auch zum Beispiel die Geschichte, dass wenn bei diesen Fernsehgesprächen, und das hat nicht nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk gemacht, zum Beispiel auch der Laden, bei dem ich jetzt mit angestellt bin, RTL, NTV, wir haben also eine Podiumsdiskussion gehabt, und da war die AfD auch eingeladen, als einer von 7 Zwergen sozusagen. Ja, und es gab zum Beispiel eine Diskussionsrunde in Südthüringen, das hat das Freie Wort, das ist also, da gibt's doch noch eine kleine Zeitung, die einen anderen Verlag gehört, organisiert, da gab's dann also ein Viererduell und dann, oder nicht Vierer, Debatte und dann gab es noch eine Dreierdebatte und die Dreierdebatte war Höcke, Mario Vogt von der CDU und Bodo Ramelow von der Linkspartei. Das heißt also, da hat ja eigentlich Höcke, Ramelow was gemacht, übrigens vor einem sehr AfD-affinen Publikum, das immer nur johlte, wenn Björn Höcke sprach, was er bei Mario Vogt skandalisiert hat. Und ich habe ja die Gefahr, also dieses Fernsehduell zwischen Höcke und Mario Vogt, was ja auch genau diese Debatte war, also das ist sozusagen die auf Politik übersetzte Debatte, die wir führen bei den Medien. Sollte man das machen, sollte man das nicht machen? Natürlich war auch jemand beteiligt, Welt-TV. Ich hatte da eine kritische Haltung dazu, da war ich dann eher bei Holger. Aber ich hab das Argument verstanden. Erstens aus CDU-Sicht, strategisch, wir müssen uns aufbauen gegenüber, also einfach parteitaktisch, Höck, weil ich Ramelow auf dem Spiel nehmen, der ja sowieso keine Machtoption mehr hat und keine Koalitionsmehrheit und so weiter, um uns als Endgegner von Höcke aufzubauen. Aber zweitens natürlich auch gab es eine inhaltliche Begründung zu sagen, wir können das jetzt nicht mehr weggehen, wir müssen uns diesen Sache stellen. Und wenn man es jetzt mal betrachtet, wie es rausgegangen ist, war ich schon, musste ich mich ein bisschen korrigieren, nicht weil Mario Vogt so brillant war, sondern weil Höcke so schlecht war. Ja, und Höcke hat tatsächlich verloren. Und es hat ihm tatsächlich auch geschadet. Für den Moment hat es ihm geschadet. Also die AfD halt in Thüringen ist nicht so stark wegen Björn Höcke. Das ist schon immer so gewesen, sondern trotz Björn Höcke.
Jetzt gibt's auch noch das Bündnis Sarah Wagenknecht. Wie ist mit denen denn eigentlich die Zusammenarbeit?
Also die Zusammenarbeit mit dem BSW gestaltet sich für Journalisten fast schon komisch. Weil die sind total kuschelig. Ja, am Anfang waren sie extrem vorsichtig und haben nichts gesagt und waren ganz geheimnisvoll, weil sie ja noch nicht wussten, wie das läuft alles und so weiter. Aber seit sie sozusagen sie ihre Maschinerie angeschmissen haben, sind sie extrem offen. Also es ist eine relativ professionelle Medienarbeit, die gemacht wird im Bund. Also es ist immer noch, es wird improvisiert in vielen Stellen noch und so weiter. Aber es ist nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hat, man hat Probleme mit BSW-Leuten zu reden. Die reden auch respektvoll und nett mit einem. Das sind ja oft Leute, die kennt man. Aus dem Bundestag, aus dem Landtag, weil das frühere Abgeordnete sind oder weil es einfach normale Unternehmer sind oder so. Also was das Personal betrifft, noch einmal, so muss man auch sagen, da kann man von oben anfangen. Ich nehme jetzt mal Sarah Wagenknecht mal kurz raus. Also wenn man jetzt einfach mal die beteiligten Personen nimmt, ist keiner von denen, keiner, ein Extremist. Keiner. Es ist noch nicht mal, ich würde sagen, es sind noch nicht mal alles Populisten, weil sie auch gar nicht in Erscheinung getreten sind bis jetzt. Ja? Man könnte manche naiv nennen, man könnte manche unerfahren und Amateure nennen, manche könnte man ein bisschen schräg nennen oder eigenwillig, aber es sind keine Extremisten. Und jetzt kommt Sarah Wagenknecht wieder ins Spiel. Sarah Wagenknecht ist auch keine Extremistin, aber sie ist eine Demagogin. Das war sie immer. Sie ist eine Demagogin.
Jetzt ist gewählt und es wird berichtet. Und wir hatten ja vor ziemlich genau einem Jahr schon mal geredet miteinander über dieses Problem dieses Hubschrauberjournalismus, ne, der immer kurz einfliegt, wenn was passiert ist. Wie damals, da ist so ein AfDler Bürgermeister in Nordhausen geworden. Ist das inzwischen eigentlich mal besser geworden?
War das damals? Ne? Also erstmal ist der AfDler nicht nur Oberbürgermeister geworden, interessanterweise. Und zwar deshalb, weil der Fehler nicht mehr wiederholt wurde, der zwischen in Sonneberg gemacht wurde. Das heißt also, wenn dann die Helikopter kamen, wurde dann differenzierterer Journalismus betrieben.
Das heißt, es ist besser geworden.
Also es ist zumindest anerkannt, dass es da ein Problem gibt in den überregionalen Redaktionen. Das ist ganz klar zu merken. Also es ist so klar zu merken, zum Beispiel bei Selbstbezeichnung von Talkshows. Es ist also diese Diversität, dass man also nicht divers ist in den Redaktionen, auch was das Thema Ost-West betrifft, ist erkannt. Ob das jetzt, und so blöd es klingt, also das ist jetzt wieder, jetzt rede ich wieder darüber, aber dass der Stern mich gefragt hat überhaupt, ja, so ein Provinzjournalisten, dass ich da, der dann ab und zu mal überregional was geschrieben hat, dass er da macht, das ist ja auch übrigens ein Zeichen davon, dass man sagt, beim Stern gesagt hat, wir können jetzt nicht immer nur, wir brauchen jemanden, der dort gelebt und der erlebt hat und der vielleicht auch möglicherweise sogar noch diesen bisschen den DDR-Flair mitbringt, weil er dann besser analysieren kann und vielleicht eben auch begreift, warum das funktioniert, wenn Björn Höcke aus Neuwied, Lünen und wo auch immer er aufgewachsen ist, jetzt mit der Simson, mit der S51 durch Kreis knattert und hinter ihm knattern 150 Leute hinterher und es riecht so schön nach Zweitakter-Gemisch. Ja, und ich muss sagen, ich habe mir dieses Video angeguckt und fand es natürlich extrem dreist, schrecklich, kulturelle Aneignung im Quadrat, ist alles richtig. Aber natürlich habe ich auch so geguckt, okay, was fährt denn Höcke für eine silberne, ist aber eine Enduro ist es nicht, weil normalerweise waren die S51 die Enduros, die war immer standardmäßig silber und so. Und deswegen habe ich mir gedacht, aber eine Enduro hat er nicht. Also ich gucke da noch, es ist jetzt ein bisschen sehr folkloristisch gewesen, aber ich gucke da anders noch drauf. Und dieser andere Blick, dass man jetzt hier in so DDR-Nostalgie verfällt oder dass man jetzt in so eine Exkulpiergeschichte kommt, dass man alles irgendwie sagt, ja, das, meine Güte, die ging es ja so schlecht und jetzt und so weiter. Aber dass man sozusagen einen Draht dazu hat, dass man überhaupt dass man den Seismographen hat, dann kann man auch bekommen, indem man hierher kommt und mit Leuten redet. Also ich sag nur mal, dass die FAZ, dass der Kollege Markus Wehner, der ist auf dem Hauptstadtbüro jetzt in Thüringen, nach Erfurt gegangen. Normalerweise haben sie, der sehr gute Kollege Stefan Wöcker, der in Dresden war, aus Dresden gemacht. Aber bei dem merkt man richtig, dass er sich drauf einlässt. Das ist also ein wirklich tolles Beispiel. Also ich muss jetzt mal einen Kollegen loben, der obwohl er jetzt, er hat auch private Bezüge zu Thüringen, aber obwohl er eigentlich immer ganz woanders herstammt und in Berlin den Journalismus gemacht hat, lässt er sich quasi auf Erfurt, auf Thüringen, auf den Osten ein und kann dort, also ich muss jetzt nicht sagen, dass man hier natural born irgendwas sein muss, ja, aber man muss sich drauf einlassen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, man braucht Zeit. Am besten, man ist stationiert irgendwo, also in dir, oder man hört zu. Beides.
Haben die eigentlich aus deiner Sicht irgendwas dazugelernt im Umgang mit diesen autoritär-populistischen Parteien?
Also ich glaube, wir sind in einem Lernprozess. Ja, das ist auf jeden Fall so, sag ich es mal neutral. Ob wir wirklich dazulernen? Also was wir einfach lernen, ist, dass es uns überfordert. Wir sind genauso überfordert. Also das ist eine permanente Überforderungssituation, weil es einfach mehrere Widersprüche zu vereinen sind. Also was ich ja vorhin sagte, es ist ein Widerspruch, dass wir überparteilich sind, aber zur Partei gemacht werden von einer Partei. Das ist natürlich ein Widerspruch und das ist ganz schwer, das auszuhalten. Dann muss man sagen, was ist die Rolle und Funktion von Medien? Früher hätte man gesagt, schön mal die Regierung vor sich hertreiben, Leute unterhalten, informieren, auf Wiedersehen. So, jetzt haben wir eine Funktion, die uns entweder zugeschrieben oder wir uns selber zugeschrieben wird oder wir uns selber zuschreiben, die weit darüber hinaus geht, die also sagt, wir sind jetzt die demokratiestabilisierende Funktion. Also ich will nicht sagen, dass das falsch ist. Das stimmt, aber wenn ich mich in erster Linie als das sehe, dann macht man automatisch eine andere Art von Journalismus, die ich nicht gut finde. Weil ich finde tatsächlich, weil die Frage ist, wenn ich sogenannten stabilisierten Journalismus mache, destabilisiere ich nicht eigentlich das System, weil mich niemand mehr ernst nimmt als unabhängige Seitendistanz. Weil unsere Glaubwürdigkeit beruht doch allein darauf, dass wir unabhängig sind, dass wir überparteilich sind, dass wir aus Distanz berichten, dass wir zwischen Meinung und Kommentar trennen, dass wir natürlich zuspitzen, dass wir auch unterhalten, dass wir auch informieren, dass wir auch um die Story kämpfen. Das ist alles richtig, das ist alles Teil des Spiels. Aber nicht, dass wir uns gemein machen. Ich will jetzt nicht jetzt diesen alten Spruch rausholen und so, aber es ist trotzdem der Kern. Weil, nehmen wir mal an, wir würden uns gemein machen. Wir würden jetzt alle keine AfD-Leute mehr fragen. Wir würden jetzt einfach nur das berichten, was zum Wohle, ich mache es jetzt nicht ironisch, also sorry, das zum Guten für uns, was wir für gut halten, möglicherweise in unserer Blase oder in unserer Meinung ist. Wenn wir das machen würden, dann würden wir nicht nur schlechten Journalismus machen, sondern wir würden ja auch noch dem Ziel schaden, das wir vorgeben zu erreichen.
Und das war Holger ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt's über Medien zu lesen auf übermedien.de.